habe tatsächlich nicht gewusst, dass du Annette heißt. Das hat mich echt überrascht. Super. Du bist halt echt eine Nette, das stimmt. Ja, ich wollte euch auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen wünschen und freue mich riesig, heute Morgen jetzt mit euch in den zweiten Teil der Predigtserie Masterplan einzusteigen. Ich bin richtig heiß auf das Thema, was damit zusammenhängt, dass ich diese Predigtserie einfach liebe, weil wir innerhalb dieser Predigtserie einer Frage nachgehen, die unfassbar zentral, unfassbar spielentscheidend für unser Leben ist. Ich weiß, ich sage sowas öfters, aber diesmal stimmt's wirklich. Ich habe gerade so ein paar Lachen gehört, so, ja. Das Ding ist, ich glaube wirklich, dass es eine Frage ist, die wir alle mehr oder weniger schon mal in unserem Leben uns mit auseinandergesetzt haben. Ja? Wir alle haben schon mal mehr oder weniger mit dieser Frage gerungen. Ja? Vielleicht haben wir alle auch mal mehr oder weniger sind wir an dieser Frage verzweifelt. Aber ich glaube, dass grundsätzlich jeder an irgendeinem Punkt in seinem Leben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Oder vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und kämpfst genau mit dieser Frage oder hast genau in diese Richtung Fragen auf den Herzen. Und ich glaube, das betrifft alle Menschen, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist, Gitarrist oder Harmonist, gläubig oder nicht gläubig, völlig egal. Ich glaube, dass jeder Mensch an irgendeinem Punkt seines Lebens schon mal mit dieser Frage konfrontiert worden ist. Und das Interessante mit dieser Frage ist, dass je nachdem, wie du sie beantwortest, könnte es sein, dass es entscheidenden Einfluss auf die Richtung deines Lebens nimmt. Je nachdem, wie du diese Frage entscheidest, würde ich behaupten, entwickelt sich auch dein Leben in die Richtung, je nachdem, wie du diese Frage beantwortest. Hier ist die Frage, um die sich alles dreht. Hier ist die Frage, die die Welt bewegt. Hier ist die Frage, um die es heute Morgen gehen soll. Seid ihr bereit?
Ja,
sehr gut. Die Frage für heute Morgen und auch für diese Predigtserie lautet: Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und ich habe das mal ein bisschen anders formuliert. Ich wollte nicht so eine klassische Frage stellen, so wie manche das vielleicht formulieren würden, weil von dieser Frage gibt es unterschiedliche Versionen. Also du kannst zum Beispiel auch fragen, was ist der Sinn meines Lebens? Ja? In welche Richtung soll mein Leben sich bewegen? Auf was will ich mein Leben eigentlich ausrichten? Oder manche fragen vielleicht auch sowas wie, was soll am Ende meines Lebens auf meinem Grabstein stehen? Ja, ich habe zum Beispiel den besten Grabspruch, den ich mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob der wirklich auf dem Grab steht, aber den besten Grabsteinspruch, den ich gehört habe, ist von Heinrich Heine, berühmter deutscher Dichter, kennt vielleicht die Lehrer unter euch. Und Heinrich Heine war ja immer für seinen Sarkasmus durchaus auch oder seine Ironie auch sehr bekannt. Und Heinrich Heine hat auf seinem Grabspruch wohl angeblich drauf, ich weiß nicht, ob es wahr ist, da steht wohl angeblich drauf: Hier ruhen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. Heinrich Heine. Finde ich gut. Also, falls ihr noch einen Reim braucht für euren Grabstein, nehmt's mit, ja, ist frei verfügbar. Jeder hat genug Platz auf seinem Grabstein, da kann alles rauf, ja. So, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt's vielleicht irgendeinen Plan, der über meinem Leben drüber steht? Gibt's irgendeinen Sinn, der da irgendwie drüber steht? Gibt's vielleicht eine Art Masterplan für mein Leben, für dein und mein Leben? Und deswegen haben wir die Predigtserie Masterplan genannt. Genau dieser Frage wollen wir nachgehen. Gibt es da vielleicht sogar einen Masterplan? Gibt es da etwas Größeres, was wir vielleicht im Moment noch nicht entdeckt haben oder vielleicht schon entdeckt haben und in dem wir leben können? So, jeder, glaube ich, hat sich mit dieser Frage schon mal mehr oder mal weniger beschäftigt oder beschäftigt sich vielleicht auch aktuell damit. Ich persönlich habe mich schon relativ früh mit dieser Frage auseinandergesetzt, schon seit meiner Kindheit, was unter anderem damit zusammenhing, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe, meine Version dieser Frage war immer ein Tick anders und ich habe nur ein einziges Wort anders gehabt, als das, wie es da steht. Aber es war für mich ein wichtiges Wort. Ich habe nämlich immer gefragt: Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Gott, was sagst du dazu, wie mein Leben verlaufen soll? Der Grund, warum ich diesen Zusatz hatte bei mir in meiner Fragestellung, war der, dass ich christlich aufgewachsen bin. Und meine Eltern haben mir schon sehr früh, von frühester Kindheit an, Folgendes gesagt. Sie haben zu mir gesagt: Manuel, es gibt einen Gott und dieser Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Das haben sie mir von Anfang an gesagt. Und ich als junger Mann, natürlich habe ich das geglaubt, habe das so übernommen und habe dann Gott gefragt: Gott, okay, was soll ich denn mit meinem Leben anfangen? In welche Richtung soll es denn gehen? Was ich dann festgestellt habe, je älter ich wurde und je komplexer mein Leben wurde und je komplexer auch die Entscheidungen wurden, die ich zu treffen hatte, desto schwieriger empfand ich es, wirklich zu hören oder zu empfinden, okay Gott, was soll ich denn jetzt mit meinem Leben machen? Welchen Job soll ich denn machen? Gerade wenn es um die spezifischen Fragen ging, so Fragen wie, soll ich jetzt meine Ausbildung machen oder doch ein Studium? Wenn ein Studium, wenn ich ein Studium mache, welches Studium soll ich machen? Wo soll ich es machen? Und überhaupt Thema Partnerschaft, ja, wen soll ich heiraten? Ist sie die eine? Oder ist sie die eine? Oder ist sie die eine? Ist da überhaupt eine? Oder sind es drei? Wer weiß es schon? Und so habe ich empfunden, dass es zunehmend schwieriger wurde mit der Komplexität der Fragen und der Entscheidungen, die ich zu treffen hatte. Ich fand es überhaupt nicht so easy, herauszufinden, Gott, was willst du für mein Leben? Was ist dein Plan für dein Leben? Was ist deine spezielle Bestimmung oder deine spezielle Richtung, in die ich mit meinem Leben gehen soll jetzt? Und so habe ich mit dieser Frage immer wieder gerungen und ich habe mich ehrlich gesagt auch zunehmend gefühlt wie so ein Fußballspieler auf dem Fußballfeld. So, ich stelle mir das vor, ich habe ja noch nie in einem Stadion jetzt auf dem Feld gestanden, wo alles laut ist um dich herum, alle schreien, aber ich habe mich immer gefühlt wie so ein Fußballspieler auf dem Feld, der versucht zu entscheiden, okay, mache ich jetzt einen Pass, schieße ich jetzt oder gehe ich zurück oder was mache ich? Und ich fühlte mich so, als würde mein Trainer mir zurufen und mir laut irgendwelche Kommandos zurufen. Aber aufgrund der Geräuschkulisse, aufgrund der Nebengeräusche, war ich nicht in der Lage zu hören, was mein Trainer mir sagt. Und so ging es mir in Bezug auf Gott. Ich habe das Gefühl, Gott, es kann ja sein, dass du an der Seitenlinie was reinrufst, aber ehrlich gesagt, es kommt hier nicht an. Ich krieg nicht mit, was eigentlich die Richtung ist. Und vielleicht kannst du dich ja damit ein bisschen identifizieren, der ein oder andere von euch. Ein bisschen, kann ich ja mal handzeichen, also nur so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen damit identifizieren, wenn ich sage, es ist nicht immer ganz so leicht, Gottes Plan oder Gottes Weg für mein Leben zu erkennen. Und das, was die ganze Sache dann irgendwie gefühlt nur noch schlimmer machte, war der Umstand, dass wenn du in die Bibel guckst, dann stellst du plötzlich fest, Gott spricht ständig zu Menschen in der Bibel. Und zwar auf außergewöhnlichste Art und Weise. Mose, ja, Form eines brennenden Dornbusches. Noah kriegt einen ganzen Regenbogen. Jona, Walfischattacke und so. Und dann hast du sogar eine Stelle, da spricht Gott durch einen Esel zu jemandem. Und wenn du sowas liest, dann denkst du dir, Alter, mache ich irgendwas falsch? Irgendwie habe ich irgendwie eine Information nicht mitbekommen? Gibt es da irgendeine geheime Code oder so, den ich noch nicht entziffert habe? Gott, ich verstehe nicht, was dein Plan, was dein detaillierter Plan für mein Leben sein soll. Gott, warum ist es so schwer? Und vielleicht kennst du diese Herausforderung. Mein Ding oder das, was ich dir heute Morgen versprechen möchte, ich will dir heute Morgen ein Versprechen geben. Und zwar möchte ich dir versprechen, dass du heute Morgen aus diesem Saal rausgehen wirst und du wirst eine Antwort auf diese Frage haben. Als sei denn, du schläfst zwischendurch ein oder bist immer noch dabei, Heinrich Heine zu googeln, ob der wirklich auf dem Grabstein da stand. Aber wenn du aufmerksam bleibst und dabei bleibst, dann werde ich dir heute Morgen eine Antwort auf die Frage, Gott oder allgemein, nicht nur Gott, aber allgemein, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was ist der Sinn meines Lebens? Du wirst heute nicht ohne Antwort nach Hause gehen. Und das Coole ist, sobald du die Antwort auf diese Frage hast, wirst du plötzlich merken, dass das automatisch auch Einfluss hat und Wirkung hat auf die detaillierten Fragen, die detaillierten Entscheidungen, die du in deinem Leben zu treffen hast oder die ich und du in unserem Leben zu treffen haben. So, wir werden mit diesem Versprechen, werde ich so mal die Predigt angehen. Seid ihr dabei? Ist es ein gutes Versprechen? Ja? Okay, dann gehen wir die Sache doch an. Was ist denn jetzt also der Plan Gottes für dein und für mein Leben? Übrigens würde ich noch mal einmal kurz vorweg sagen, das habe ich jetzt vergessen, aber falls du heute Morgen hier bist und du würdest sagen, ich glaube gar nicht an Gott. Also du sagst mir was von Plan Gottes in meinem Leben, aber das ist doch für mich nicht relevant. Ich glaube ja gar nicht dran. Ich glaube auch nicht, dass er ein Erfinder, dass es da einen Schöpfer gibt oder wie auch immer. Das ist alles okay, du darfst es gerne glauben. Ich möchte dich halt wirklich zu einem Experiment einladen. Dass wir wirklich die nächsten 20 Minuten nur mal so tun, als gäbe es Gott wirklich. Und wir tun nur mal so, als würde die Bibel wirklich wahr sein. Und wir tun einfach die nächsten 20 Minuten so, als gäbe es wirklich einen Plan für dein und mein Leben. Lass es mal nur so tun, wenigstens. Und du kannst danach, nach den 20 Minuten wieder weggehen, vielleicht sind es auch 30 Minuten, kannst du danach auch wieder weggehen und das gleiche Glauben wieder vor. Aber ich lade dich ein, zumindest mal auf dieses Experiment, okay,
Ich lasse mich mal auf diese Frage ein. Okay, wenn es einen Gott gäbe, will ich mal gucken, was der da für Pläne für mich in der Tasche hätte. Das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wenn wir uns fragen, was ist Gottes Plan für unser Leben? Was ist Gottes Plan für dein und mein Leben? Was ist der Masterplan? Dann ist das eine ziemlich große Frage, oder? Also wer kann schon sein ganzes Leben überblicken? Wer kann schon sagen, was der Sinn meines Lebens sein sollte? Wir können manchmal maximal, wir wissen noch nicht mal, was morgen läuft. Ja, wir wissen vielleicht, wir haben Termine, wir haben Verabredungen, wie auch immer. Aber wir können nicht bis ins Letzte kontrollieren, was morgen läuft. Noch weniger können wir kontrollieren, was in einem Jahr ist und noch weniger, was in 10 Jahren ist. Selbst die visionärsten Leute unter euch, die einen klaren Blick davon haben, was in der Zukunft passieren soll, können nicht zu 100% kontrollieren, dass das auch wirklich in deiner Zukunft passiert. Das Problem ist, unsere Sicht ist sehr beschränkt. Und die Frage nach dem, was ist der Sinn des Lebens, das ist eine große Frage, das ist eine gewaltige Frage. Und um diese Frage adäquat zu beantworten, müssen wir die größtmögliche Perspektive einnehmen, um diese Frage adäquat beantworten zu können. So, die größtmögliche Perspektive kriegst du bei Gott. Die größtmögliche Perspektive dessen, wozu das Leben da ist, kriegst du von dem, der das Leben erschaffen hat. Wenn du wissen willst, was der Sinn einer Erfindung ist, dann musst du den Erfinder fragen, was er damit vorhatte. So, wenn wir die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens, dann kommen wir nicht drum herum, nach Gott zu fragen. Und wenn du in der Bibel schaust, okay, Masterplan, was sagt Gott zum Thema Masterplan, was sagt er zu Plan, dann wirst du feststellen, er sagt da nicht so viel, weil das Wort Masterplan kommt gar nicht vor in der Bibel. Aber es kommt ein anderes Wort drin vor, was im Grunde das Gleiche bedeutet. Das, was du in der Bibel finden wirst, wenn es um die Frage geht, Gott, was ist denn der Masterplan für mein Leben, ist eigentlich das Wort Wille Gottes. Also Gottes Wille für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben, hat einen Masterplan für dein Leben. Und die Bibel umschreibt das mit dem Willen Gottes. Und es ist so, wenn du den Begriff Wille Gottes in der Bibel nachschlägst oder auch den Begriff der Wille des Herrn, wenn du das nachschlägst, dann findest du einen Haufen Bibelstellen. Einen ganzen Haufen, also ziemlich viel. Und das kannst du alles nebeneinander legen. Und wenn du das alles so nebeneinander legst, dann wirst du feststellen, dass die, auch wenn es sehr viele unterschiedliche Stellen sind, doch letztlich sich viele auch überschneiden und viele inhaltlich doch dasselbe sagen. Und ich habe euch einmal eine Zusammenfassung gegeben oder eine Zusammenfassung mitgebracht von einer Liste von Dingen, die alle der Wille Gottes sind. Also das ist das, was du zum Thema Wille Gottes in der Bibel findest. Hier ist der Wille Gottes für dein Leben in 2, 3, 1, nee, das war falsch rum, 3, 2, 1, 2, 3, 1 war auch die beste Aufzählung aller Zeiten. Also die Rakete ist abgestürzt, das muss man sagen. Hier ist der Wille Gottes für dein Leben. Hier ist, was Gott für dich und für mein Leben will. Hier ist der Wille Gottes. Bete ohne Unterlass, sei in allem dankbar, freu dich alle Zeit, ordne dich Autoritäten gegenüber unter, vermeide sexuelle Unmoral, werde gerettet und werde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist der, Halleluja, die Pfingstler sind da, das ist der Wille Gottes für dein und mein Leben. Gibt es irgendwelche Fragen? Ganz kurz. Irgendwelche Nachfragen diesbezüglich bisher? Ich höre bisher noch nichts, ja? Dann können wir hier an dieser Stelle einmal Amen sagen. Wir neigen die Häupter und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Natürlich nicht. Denn hier ist das Problem mit dieser Liste. Wenn wir diese Liste anschauen, dann und ganz ehrlich zu uns sind, dann ist diese Liste irgendwie emotional unbefriedigend, oder? Also irgendwie scheint es so, wenn man jetzt diese Liste anschaut, als würde Gott unsere spezifischen Fragen, unsere spezifischen Situationen, die wir haben, sowas wie zum Beispiel, Gott, welchen Job soll ich nehmen, welches Studium soll ich anfangen, welche Frau soll ich heiraten, diese Sätze oder diese Sachen sehen so aus, als würde Gott auf unsere spezifischen Fragen allgemeine Antworten geben. Als würde er auf das, was uns eigentlich beschäftigt im Detail, als würde er einfach nur so generelle, allgemeine, moralische Plattitüden von sich geben. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Könnte es sein, dass Gott sich gar nicht für die Details unseres Lebens interessiert? Könnte es sein, dass er einfach mehr so ein genereller Gott ist, mehr so ein allgemeiner Gott, der keinen Blick hat für deine und meine Situation und dass diese Situation eh viel zu klein sind, sondern dass er nur so sein Ding hat und darüber hinwegschwebt. Könnte es sein, dass Gott einfach ein Generalist ist und sich nicht für dich und mich im Detail interessiert? Die gute Nachricht ist, das kann ich dir von vornherein sagen, Gott ist extrem an den Details seines Lebens interessiert. Er ist extrem an den Details interessiert. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, dass er sogar die Zahl deiner Haare auf deinem Kopf kennt. Das ist bei dem einen oder anderen Mann übersichtlich, ich weiß. Aber so insgesamt ist es schon so, also jetzt bei mir wird es schon schwierig. Ich habe keine Ahnung, wie viele Haare ich habe. Aber es heißt, dass Gott sogar die Zahl deiner Haare kennt. Er ist extrem detailverliebt. Und es gibt noch andere Stellen, in denen zum Ausdruck kommt, Gott interessiert sich sehr, sehr wohl für die Details und die Genauigkeiten oder selbst die kleinen Dinge in unserem Leben. Aber hier ist die Sache, warum ich persönlich glaube, dass wir uns so schwer damit tun, in unserem Leben den detaillierten Willen Gottes herauszufinden. Ich glaube, es gibt einen bestimmten Grund, warum wir uns oft schwer tun, im Detail herauszufinden, Gott, was willst du denn jetzt eigentlich für mein Leben? Ich glaube, der Grund ist folgender. Ich glaube, der Grund, warum wir uns im Detail schwer tun, ist der, dass wir oftmals den fundamentalen, den grundlegenden Willen Gottes aus den Augen verlieren. Oder vielleicht sogar gar nicht kennen. Der Grund, warum wir in den Details Schwierigkeiten haben, ihn zu verstehen, ist, weil wir im Großen und Ganzen Dinge manchmal aus den Augen verlieren. Ich will das einmal kurz illustrieren. Philemon, schmeißt mir mal den Football hoch. Ja, sehr gut, gefangen, sehr gut. Das hier, ihr Lieben, ist ein Football. Und ich bin seit ungefähr 4 Jahren, bin ich begeisterter Football-Gucker auch und liebe diese Sportart, habe sie neu schätzen und lieben gelernt. Und es ist so, dass ich mich, als ich so anfing, mich mit der Sportart zu interessieren, angefangen habe, mich auch so ein bisschen mit der Geschichte des Football auseinanderzusetzen und mit so ein paar Persönlichkeiten des Footballs. Und wenn du dich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann wirst du feststellen, dass es in der Geschichte des Footballs einen Mann gab namens Vince Lombardi. Der ist vielleicht den ein oder anderen Football-Kenner ein Begriff. Vince Lombardi war einer der besten Coaches, die es jemals gab in der NFL, extrem erfolgreich, einige Super Bowls, einige Trophäen nach Hause gebracht. Und dieser Vince Lombardi ist aber vor allen Dingen deshalb so bekannt geworden, weil er ein unfassbar kluger Mann war, tolle, weise Sachen gesagt hat, sehr ein starker Leiterschaftstyp war, also richtig tolle Zitate gibt's von ihm. Und diesen Vince Lombardi, über den sagt man sich, dass er folgende Sache immer gemacht hat. Zu Anfang einer Saison hat er Folgendes gemacht. Vince Lombardi hat als Trainer alle seine Spieler zusammengeholt am Anfang einer Saison. Und das waren alles Vollprofis, ja, alles Leute, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als Football zu spielen. Und er versammelte diese Leute zusammen, um ihnen quasi die Grundrichtung für die Saison zu geben. Und er sagte immer dasselbe, oder sagte im Groben etwa immer dasselbe. Und es lautete ungefähr folgendermaßen. Er hat sich alle zusammengeholt und dann hat er gesagt, Gentlemen, das ist ein Football. Dieser Football hat hier so Rillen, da könnt ihr ihn besser packen. Und dieser Football hat so eine Form, wenn ihr die runterfallen lasst, dann eiert die so rum. Und diesen Football, Gentlemen, ich möchte von euch, dass ihr diesen Football nehmt und ihn in die gegnerische Endzone befördert. Gentlemen, ich will, dass ihr mit diesem Football einen Touchdown erzielt. Denn Gentlemen, hier ist die Sache, wenn wir mehr Touchdowns erzielen als die anderen, dann gewinnen wir. Okay, wer von euch fühlt sich gerade ein bisschen blöd? So, ja? Ein paar von euch denken wahrscheinlich gerade, das ist ja voll interessant, Touchdown habe ich ja noch nie gehört. Aber ein paar andere von euch denken sich gerade, Alter, der hat da Vollprofis vor sich, die machen den ganzen Tag nichts anderes als, die kennen den in- und auswendig, die kennen jeden Spielzug auswendig, die machen nichts anderes den ganzen Tag und er stellt sich hin und sagt, Leute, übrigens, das ist ein Ball und den machen wir jetzt in die gegnerische Endzone, okay? Also das musst du dir reinstellen, aber das Interessante ist, dass Vince Lombardi eine Sache verstanden hatte, die unglaublich grundlegend ist. Vince Lombardi hatte verstanden, dass wenn seine Mannschaft nicht versteht, was die Grundlage des Spiels ist, wenn seine Mannschaft nicht checkt, dass das, worum es geht, ist, den Ball zu nehmen und in die gegnerische Endzone zu bringen, er hat verstanden, wenn sie das nicht versteht und dieser Herzschlag nicht klar ist, dann machen alle anderen Details drumherum auch keinen Sinn. Aber ihm war klar, wenn sie das Ding verstehen, dann werden auch die Details Sinn machen. Und genauso verhält es sich auch mit Gott. Und genauso verhält es sich auch mit dieser Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich glaube, wenn wir die Grundlage verstehen, Wenn wir das Zentrum verstehen, dann werden wir auch in der Lage sein, die Details unseres Lebens zu lüften. Und da werden auf einmal Fragen vielleicht gar nicht mehr Fragen sein, die vorher dich total vorher dich total verwirrt oder verängstigt haben. Und hier ist das Coole: Gott gibt uns seine, das ist eine Football-Rede in seinem Wort mit. Es gibt eine Bibelstelle im Kolosserbrief, wo Gott uns innerhalb kürzester Sätze, es sind 3,5 Sätze, in denen er uns seine Football-Rede hält, in dem er uns sagt, Leute, das ist ein Football, okay? Das ist es, worum es im Leben geht. Und wenn ihr das verstanden habt, dann werden die Details in eurem Leben Sinn ergeben. Und genau die Stelle schauen wir uns an. Und zwar findest du sie in Kolosserbrief, Kapitel 3. Und Kolosserbrief musst du verstehen, Kolosserbrief ist ein ganz kurzes Buch im Neuen Testament. Und in dem Buch geht es um die Bedeutsamkeit der Person von Jesus Christus. In diesem Buch wird Jesus als die großartigste Persönlichkeit überhaupt dargestellt und die er ja auch tatsächlich ist. Und mitten in diesem Buch finden wir die Antwort auf unsere Frage, die wir eingangs erwähnt haben, nämlich die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Hier steigen wir ein. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, da schreibt Paulus zu den Kolossern, er sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Was Paulus hier mehr oder weniger unterm Strich sagt, ist, okay, wenn du das mit dem Christsein richtig verstanden hast, dann heißt es, dass dein Fokus, dass deine Ausrichtung sich ja nicht nur auf die Dinge hier auf dieser Erde irgendwie fokussieren soll und nicht nur davon eingenommen werden soll, sondern dass dein Fokus, dein Blick sich Richtung Himmel richtet, auf die Dinge und die Möglichkeiten des Himmels, auf die Realitäten des Himmels ausrichtet. Ich habe das für mich so als Bild verstanden, so hat schon mal jemand von euch sich seinen Nacken so richtig übel verknackt, also so richtig übel, dass du sogar eine Halskrause tragen musstest, ja, also so richtig klassische Halskrause, mir ist es auch schon mal passiert. Und das Ding mit Halskrausen ist ja, dass dein Blick, dein Sichtfeld komplett eingeschränkt ist, ne? Also du kannst dich ja immer nur so bewegen, ja, nach oben gucken geht überhaupt nicht, unten gucken ist auch schwierig, du kannst eigentlich immer nur so in eine Richtung gucken. Und das, was Paulus hier im Grunde sagt, ist, hey, leg mal deine Halskrause ab, lass mal deinen Blick schweifen nach oben, fang mal an, deinen Fokus nach oben zu richten, sei nicht so halskrausenartig irgendwie fokussiert und eingeschränkt auf diese Dinge, die in deinem Alltag sind, auf die irdischen Dinge, was übrigens nicht heißen soll, dass die irdischen Dinge egal sind oder dass wir da drüber hinwegfliegen sollen, das ist nicht das, was es hier meint. Aber dieses, hey, fang an, deine Ausrichtung, deinen Fokus auf das zu richten, was oben ist. Lass mal die Halskrause weg. Dann sagt er weiter, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Und dieses zu Rechten Gottes sitzen, das ist eine absolute Powerformel, das ist eine absolute Machtformel, weil zu Rechten Gottes zu sitzen heißt, du bist derjenige, der alle Macht, alle Power, alle Autorität im Himmel wie auf Erden gegeben ist. Und dieser jemand, sagt hier Paulus, ist Jesus Christus selbst. Ihm gehört alle Macht und alle Power. Und dann heißt es weiter, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also wiederum dieses, hey, jetzt nimm nochmal deine Halskrause ab. Mach nicht nur deine irdischen Augen nach oben, sondern auch deine Gedanken, richte sie nach oben aus. Heißt nicht, dass die Welt hier völlig egal ist oder so, dass wir irgendwie uns völlig realitätsfern irgendwie verhalten sollen oder so, das ist überhaupt nicht. Aber es geht um diesen Fokus, dieses, hey, okay, woher beziehe ich meine Kraft, woher beziehe ich meine Ausrichtung? Und das soll nach oben gehen. Und dann sagt er weiter, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wo wir fragen, ja, was heißt denn hier gestorben? Ich bin doch nicht tot, ich lebe doch noch. Aber das, was er hiermit umschreibt, ist letztlich dieser Prozess, der passiert ist, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und ihn als Herrn deines Lebens annimmst, dass dein altes Leben hinter dich gelassen ist. Dass du nicht mehr derjenige bist, der am Steuer sitzen will und alles rumreißen will, sondern dass auf einmal Jesus am Steuer sitzt und dass nicht mehr dein alter Mensch regiert, also dein altes Leben regiert, sondern jetzt ein neues Leben mit Jesus. Mit diesem Jesus übrigens, der zu Rechten Gottes sitzt und dem alle Macht und alle Autorität im Himmel gegeben ist. Und dann schreibt Paulus 6 Wörter. Und diese 6 Wörter sind die vielleicht wichtigsten Wörter, die in der Geschichte der Menschheit aufgeschrieben worden sind. Diese 6 Wörter sind so grundlegend und so fundamental, dass sie die Richtung deines Lebens komplett verändern können, wenn du diese Wahrheit in dein Leben lässt. Diese 6 Wörter sind die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Woran soll sich mein Leben ausrichten? Hier ist, was Paulus sagt, hier ist die Zuwanderung oder die Antwort auf diese Frage. Wenn Christus der euer Leben ist, das ist noch nicht mal ein ganzer Satz, das ist ein halber Satz, aber hat ganze Power. Wenn Christus der euer Leben ist, und ich verstehe genau eure Gedanken, ihr denkt gerade, okay, Manuel, echt jetzt? Das ist jetzt alles? Ich habe jetzt irgendwie was Krasseres erwartet. So, ja? Ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt was Gewaltiges, ein Bibelvers, den wir noch nie gelesen haben. Da musst du das irgendwas rausgraben. Hast du nicht eine Ausgrabung in deinem Garten vollzogen, wo du nochmal eine Textschrift gefunden hast oder so? Nee, das ist das Fundamentalste, was du in deinem Leben verstehen kannst. Wenn Christus, der euer Leben ist, was bedeutet diese Aussage? Diese Aussage bedeutet auf die Frage, Gott, was ist der Sinn meines Lebens? Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Gott antwortet auf diese Frage, ich bin dein Leben. Ich bin dein Leben. Gott, was soll ich machen? Ich bin dein Leben. Ich bin's. Ich bin's. Voll und ganz. Du fragst dich, was der Sinn deines Lebens ist. Du jagst deinen Träumen nach. Ich sag dir, ich bin dein Traum. Ich bin deine Hoffnung. Ich bin dein Leben. Ich glaube, der Grund, warum wir uns mit dem Ding so schwer tun, ist, dass wir Gott in unserem Leben zu einer Komponente gemacht haben. Wir tendieren dazu, Gott Teil unseres Lebens sein zu lassen, oder? Wir haben so unseren Job, wir haben unsere Familie, wir haben unsere Kinder, wir haben unsere, unseren Urlaubsplanung, wir haben unsere Haustiere, wir haben unsere was auch immer. Und Gott ist da irgendwie auch eine Komponente von vielen. Gott ist Teil meines Lebens, aber er ist nicht zwangsläufig mein Leben. Er ist Teil all der Sachen, aber er ist nicht zwangsläufig mein ganzes Leben. Und ich will dir sagen, wenn du anfängst gerade deine Schritte mit Gott zu gehen, so anfängst gerade ganz frisch vielleicht Gott zu suchen, dann ist es auch vollkommen okay, wenn Gott vielleicht auch erstmal nicht gleich, wenn du dein Leben nicht komplett gleich Gott hingibst, sondern einfach sagst, okay Gott, ich vertraue dir mal in diesem einen Bereich meines Lebens. Ist okay, wenn du so anfängst. Aber hier ist die Sache, Gott liebt dich zu sehr, um dich da zu lassen. Er will, dass du verstehst, ich bin dein Leben. Ich bin nicht nur eine Komponente, ich bin nicht nur ein Teil davon, ich bin's in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Ganzheit. Und hier ist die Sache. Wenn du das verstehst, wenn du das verstehst, dass Gott dein Leben ist, wenn du dieses fundamentale Ding verstehst, dann wirst du folgende Wahrheit auch verstehen. Und das ist super wichtig, dass du jetzt aufpasst, weil das ist eine der zentralsten Sachen, die ich jetzt hier in der Predigt sagen kann. Das davor war auch schon sehr zentral. Aber das ist jetzt auch super zentral. Ich habe so viele Zentralitäten, das ist der Wahnsinn. Wenn du das verstehst, ich bin dein Leben, dann wirst du verstehen, dass der Fokus deines Lebens nicht deine Zukunft sein sollte. Der Fokus deines Lebens sollte nicht sein, okay, welchen Job soll ich wohl übernehmen? Okay, welche Schule soll ich besuchen? Okay, welches Haus soll ich kaufen? Okay, wen soll ich heiraten? Der Fokus deines Lebens sollte nicht deine Zukunft sein, sondern der Fokus deines Lebens sollte eine Person sein. Und diese Person, der Name dieser Person ist Jesus Christus, ist Jesus höchstpersönlich. Wenn du das hier verstehst, dass er dein Leben ist, dann ist es nicht entscheidend, in welche Stadt du erstmal ziehst. Und dann ist diese Frage erstmal nicht entscheidend, sondern entscheidend ist er. Entscheidend ist seine Person. Und hier ist was passiert, wenn du diesen Switch in deinem Denken, diesen Switch in deinem Leben hinbekommst, hier ist was passiert, wenn du deinen Fokus auf die Person Jesus Christus setzt, dann führt nämlich er dich in die Zukunft, die er für dich hat. Yes, einer ist dafür. Jörg, sehr gut. Er weiß, wovon er redet. Hey, weißt du, Gott zu vertrauen und dein Leben ihm anzuvertrauen, das führt dich letztlich dahin, wo er dich haben möchte. Wenn du deinen Fokus auf ihn legst, dann wird er dich in die Zukunft führen, die er für dich hat. Du kannst Gott fragen, Gott, was hast du für Pläne und welchen Job soll ich machen? Aber er sagt zu dir einfach nur, hey, fokussiere dich doch auf mich und ich führe dich den Weg, den ich für dich habe. Ich führe dich in die Pläne, die ich für dich habe. Das Entscheidende ist die Grundlagen. Das Entscheidende ist der Fokus auf ihn. Und jetzt denkst du wahrscheinlich sowas wie, ja, ist nett, Manuel, aber ist klar, du bist ein Prediger, du musst auch sowas sagen. Du musst ja irgendwie sowas sagen wie, ja, Jesus ist alles und so. Aber ganz ehrlich, Manuel, es klingt auch gut und ist auch für die Kanzel auch echt nett und für einen Sonntag funktioniert's. Aber Manuel, hier ist die Sache, morgen ist Montag und ich muss Entscheidungen treffen, okay? Ich muss Rechnungen bezahlen, ich muss irgendwas Wichtiges machen. Verstehst du, Manuel, ich habe ein echtes Leben, was ich da zu leben habe und du kommst mir hier mit irgendeinem Football und mit irgendeinem, Herr Jesus ist alles. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Und wenn du diese Fragen hast, danke ich dir für deine Ehrlichkeit. Aber hier ist die Sache und da bin ich jetzt auch mal super ehrlich mit euch. Es könnte gut sein, dass du diese Wahrheit jetzt erkennst und diese Wahrheit annimmst auf dein Leben, aber es könnte gut sein, dass am Montag die Rechnung immer noch unbezahlt ist. Und es könnte gut sein, dass der Ehepartner, der schon letzte Woche so blöd war, auch nächste Woche noch so blöd ist. Und es könnte gut sein, dass die Frage danach, okay, welchen Job soll ich denn jetzt machen, dass die Frage immer noch offen ist. Aber hier ist meine Gegenfrage an dich. Wann hast du das letzte Mal in Zeiten des Unfriedens echten Frieden erlebt? Wann hast du das letzte Mal, als deine To-Dos dich überwältigt haben und du nicht mehr wusstest, okay, wo soll ich anfangen, Panik bekommen hast, okay, ich schaffe das längst alles nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal in so einer Situation echten Frieden erlebt? Wann hast du das letzte Mal, als du deine Rechnung nicht bezahlen konntest, die auf deinem Tisch lag da von der GZ oder was weiß ich und du wusstest, ich kann das Ding nicht bezahlen. Wann hast du das letzte Mal echten Frieden erlebt, als du diese Rechnung gesehen hast? Wann hast du das letzte Mal dich mit deinem Ehepartner gestritten und gedacht, das ist der größte Vollpfosten aller Zeiten? Aber dann gleichzeitig einen unbändigen Frieden in dir gehabt. Wann hast du das letzte Mal nach einem Job gesucht und hattest Angst, vielleicht keinen zu finden und hast plötzlich einen echten Frieden in dir erlebt? Wann hast du das letzte Mal in Zeiten des Unfriedens einen echten Frieden in deinem Leben erlebt? Ich sage dir, hier. Indem du dich auf das Richtige fokussierst, indem du den Football im Auge behältst, und ihr wisst, wie ich es meine, indem du die Grundlage im Blick behältst, wirst du plötzlich merken, dass der, auf den du dich ausrichtest, der Friedefürst selbst ist, der Friedefürst höchst persönlich ist. Weißt du, was er von sich sagt oder was er in Johannes sagt? Er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Er sagt nicht, ich verändere eure Umstände mal eben so, aber er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den du sonst nirgendwo finden kannst. Wann warst du das letzte Mal, als Unfriede dein Leben berührt hat, erfüllt von echten Frieden? Und ich sag dir, das verändert die detaillierten Situationen in deinem Leben. Vielleicht nicht sofort, dass die Umstände sich verändern, aber etwas verändert sich in dir, weil dein Fokus ein anderer ist. Du fokussierst dich nicht auf deine Zukunft, nicht auf die Fragen, die da kommen, nicht auf die Entscheidung, die da kommt, sondern du fokussierst dich auf ihn und erlebst, wie er echten Frieden in deinem Leben freisetzt. So, das, wozu ich euch herausfordern möchte in dieser Woche ist, wann immer Unfriede in euer Leben kommt, wann immer die To-Dos sich aufhäufen und ihr das Gefühl habt, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Wann immer ihr euren Ehepartner euch streitet. Wann immer Druck von eurem Boss kommt. Wann immer du eine Frage hast, wie du dieses Jobproblem lösen sollst. Will ich dich dafür gewinnen, kurz innezuhalten. Einmal durchzuatmen. Einmal die Augen zu schließen. Vielleicht nicht beim Autofahren, aber sonst. Die Augen zu schließen. und folgendes Gebet, in welcher Form auch immer du es sagen willst, zu beten, zu sagen, Jesus, mein Fokus liegt nicht auf meine Zukunft. Mein Fokus liegt auf dir. Und ich empfange deinen Frieden jetzt. Lasst uns gemeinsam aufstehen an dieser Stelle. Und ich will euch einladen, das zu üben. Weil der Alltag wird kommen, der Montag wird kommen. Und vielleicht stehst du gerade in so einer Herausforderung. Vielleicht stehst du gerade an einem Punkt, wo du eine Entscheidung treffen musst oder wo du detaillierte Fragen hast oder Ängste hast oder unter Druck gekommen bist oder wie auch immer. Dann will ich dich einladen, jetzt schon mal zu üben für die kommende Woche. Und mit mir gemeinsam deine Augen zu schließen und einfach einmal kurz tief durchatmen. Können wir das einmal gemeinsam tun bei drei? Eins, zwei, drei. Und dann deine Situation anzuschauen und zu sagen, Jesus, mein Fokus liegt nicht auf meiner Zukunft. Mein Fokus liegt auf dir. Und ich empfange deinen Frieden, und zwar jetzt.
Jesus Christus, danke für deinen Frieden. Danke, dass du versprochen hast, uns deinen Frieden zu geben. Danke, dass dieser Friede nicht von unseren Umständen abhängig ist, sondern von deiner Gegenwart. Und du bist immer da. Danke dir, dass wir das ganz neu erleben dürfen diese Woche. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Wir dürfen unseren Fokus neu ausrichten. Und erfahren, wie dein Friede in unser Herz hineinkommt. Ich danke dir, Jesus. Amen.